Der vorgeschlagene Predigttext für heute steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 4 bis 11. Und zwar nach der Elberfelder Übersetzung, weil Luther hier durchgängig ungenau ist. Paulus schreibt, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkung, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes, ganz wörtlich die Sichtbarwerdung des Geistes, zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung oder Prophetie, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders zu, wie er will. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, brauchen wir das? Diese merkwürdigen Charismen oder Gnadengaben? Nein, das brauchen wir nicht. Wir kommen gut ohne zurecht. Wir haben unsere natürlichen Gaben, wir haben unsere Ausbildung, Wissenschaft, Technik, viele Möglichkeiten. Und damit können wir unser Leben gut meistern. Brauchen wir das in der Kirche? Nein, es brauchen und gebrauchen wir auch da nicht. Wir haben gut ausgebildete Pfarrer und Mitarbeiter. Die können Theologie und Pädagogik, die können Musik und ein bisschen Psychologie. Wir können Verwaltung. Wir lernen von Marketing und Management. Wir haben Gebäude, wir haben Gelder. Wir haben Gesetze, wir haben Bücher, wir haben Traditionen, die vorschreiben, wie alles geht und zu gehen hat. Es ist alles gut, bestens organisiert und abgesichert. Wir haben die Diakonie mit ihren Mitarbeitern und Einrichtungen. Und nicht zuletzt haben wir begabte und willige Gemeindeglieder, die sich einbringen und mitarbeiten, die aktiv sind und davon lebt das Ganze und da geschieht ganz viel Wertvolles und Gutes und es geschieht auch zur Ehre Gottes. Und das alles läuft ohne eines dieser merkwürdigen Dinge, die Paulus hier auflistet. Wir wissen, wie es zu laufen hat und wir haben das gut im Griff. Und dass der Heilige Geist bei jedem sichtbar werden soll, wie Paulus wörtlich schreibt, na was ist das denn für eine komische Theologie? Den Geist kann man nicht sehen, der ist eh überall und nirgends. Das lassen wir auch dabei. Und die das anders sehen und die mehr wollen, die bringt doch nur Unruhe und Durcheinander. Wir brauchen das nicht und heute schon gar nicht. Brauchte Jesus diese Gaben? Ja, denn der hatte das alles nicht, was wir haben. Also der hatte nicht studiert, der hatte keine kirchliche Ausbildung, der war nur Zimmermann, Bauarbeiter eigentlich. Der konnte nichts aus sich selbst heraus sagen und tun, war da ganz auf Gott, seinen Vater angewiesen, sagte, also so arm dran und minder bemittelt sind wir nicht. Er brauchte dieses Wort der Weisheit immer wieder, zum Beispiel, wenn sie ihn reinlegen wollten mit ihren Fangfragen und ihn entweder an die Römer oder an die Frommen ausliefern wollten, ans Messer liefern. Darf man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Was soll man da sagen? Er brauchte das Wort der Weisheit an solchen Stellen. Er brauchte dieses Wort der Erkenntnis, als er mit der Frau am Brunnen sprach und dann ihr auf den Kopf zu, geradezu sagte, was in ihrem Leben los war. Das konnte er ja als Fremder gar nicht wissen. Also brauchte er dort so ein Wort der Erkenntnis. Und er brauchte diesen besonderen Glauben, als er zum Beispiel den Feigenbaum verfluchte und damit die Grünen gegen sich aufbrachte. Oder als er den Sturm stillte. So etwas tun wir heute nicht mehr. Er brauchte die Gnadengaben der Heilungen, denn er hat immer wieder viele geheilt, manchmal sogar alle. Wir haben Ärzte, wir haben Krankenhäuser, wir haben die Diakonie. Jesus hatte offensichtlich solche Wunderwirkungen nötig. Er trieb Dämonen aus und weckte Tote auf, aber das gehört nicht zu unseren Veranstaltungsprogrammen. Er übte sich in Weissagung und Prophetie. Er wurde sogar der Prophet aus Nazareth genannt und er sagte da sehr merkwürdige Dinge, die bei den Frommen und den geistlichen Leitern Entsetzen auslösten. Das haben die als Gotteslästerung aufgefasst. Das hat ihn an den Galgen gebracht, diese Gabe. Werde dem Menschen so kommen, sehen in den Wolken des Himmels und so. Wer sagt denn sowas? Und er betrieb die Unterscheidung der Geister. Als Petrus ihm sagte, er sei der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da hat er ihm gratuliert und meinte, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Aber wenige Minuten später, als Jesus von seinem Leiden anfing zu erzählen, was auf ihn zukommt, wie gesagt, er war so ein komischer Prophet, und als Petrus das hindern wollte, da fuhr ihn Jesus an und sagte, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Du meinst nicht, du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Also, wie kann man nur sowas sagen? Gibt's das, dass jemand eine echte Offenbarung von Gott hat, wie Petrus, und im nächsten Augenblick spricht der Teufel aus ihm? Mal langsam. Und was heißt denn hier, du denkst und meinst, was menschlich ist? Na, also, menschlich, humanistisch, das ist doch das Höchste, das ist doch auch immer richtig, das ist doch auch christlich. Jesus, was machst du da? Also Jesus, ja, der lebte in diesen Gaben. Paulus schreibt dann noch etwas von Sprachen und Auslegung der Sprachen. Das hat etwas mit einer bestimmten Art des Betens zu tun, aber davon lesen wir selbst bei Jesus nichts. Das hatte vermutlich nicht mal er nötig. Und es braucht auch heute keiner, der so eine Verbindung zu Gott, dem Vater, hat, wie Jesus das zu Gott, seinem Vater, im Gebet hatte. Nur Paulus, der gebrauchte die Sprachengabe, der hat es nötig, der hat sogar mehr praktiziert als die verrückten Korinther, schreibt er. Er sagte, ich mache das mehr als ihr alle zusammen. Aber wir brauchen das alles nicht. Wir kommen ohne das alles gut zurecht, bestens zurecht und sparen uns eine Menge Aufregung dadurch. Und die ersten Christen, ja, die brauchten es offenbar, bei denen war das Alltag, bei denen gehörte das dazu, zu jedem Gottesdienst, deshalb schreibt Paulus ja darüber hier. Es gab da bei den Korinthern nur einige Fragen und Übertreibungen. Und so musste Paulus das ein bisschen zurechtrücken. Hat sich inzwischen erledigt. Wir brauchen das nicht. Oder? Also, wenn es darum geht, dass unser Leben in geordneten Bahnen verläuft und dass auch Kirche dazu hilft und beiträgt, dann brauchen wir diese Gnadengaben nicht. Wir kommen gut ohne diese Dinge klar. Und auch das Leben einer Kirchgemeinde lässt sich ohne das alles so gut organisieren, dass keinem etwas fehlt. So leben wir doch. Was aber, wenn Gemeinde tatsächlich der Leib von Jesus wäre, mit dem Jesus heute auf der Erde gegenwärtig ist und genau das tun möchte, was er immer getan hat? Was, wenn es um Gottes Reich ginge und nicht nur um unseren frommen Bereich? Und wenn es tatsächlich so wäre, dass Gottes Geist, wenn er denn da ist, sichtbar wird und sein Wirken eindeutig feststellbar ist? Was, wenn Jesus tatsächlich recht hätte, als er meinte, dass den Gläubigen bestimmte Zeichen folgen würden? In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und neuen Sprachen reden und Kranken die Hände auflegen, denen wird's gut gehen und sowas. Und was, wenn Jesus tatsächlich gemeint hätte, was er gesagt hat, nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater, so dass der, der an mich glaubt, eben das fortsetzt, was ich begonnen habe. Was, wenn unser Christsein tatsächlich eine Fortsetzung neutestamentlichen Christseins sein soll? Und was, wenn es tatsächlich darum ginge, dass Menschen von der Wirklichkeit Gottes und ihrem eigenen wahren Zustand überführt werden sollen, zum Beispiel durch Prophetie? Also falls man diese 7 Wenns mit Ja beantworten sollte, dann bräuchten wir diese Gnadengaben, diese Charismen, genauso wie sie Jesus brauchte und wie sie die ersten Christen gebraucht haben. Und wenn es stimmt, dass Gottes Geist immer noch wirkt und einem jeden die Gaben so zuteilt, wie er will, dann könnten wir diese Gaben auch heute empfangen und praktizieren. Ich nenne sie nochmal das Wort der Weisheit. Jemand erkennt bei einem Problem oder in einer schwierigen oder gefährlichen Situation intuitiv Gottes Lösung dafür. Und spricht diese göttliche Lösung aus, sagt sie. Oder das Wort der Erkenntnis. Ohne den Verstand anzustrengen, werden Dinge erkannt, die verborgen sind, die nur Gott weiß, die Menschen vielleicht verschweigen. Oder zum Beispiel beantwortet, ohne es zu wissen, alle Fragen, die jemand auf seinem Zettel stehen hat oder auf seinem Herzen hat. Und da sagt das eben auf dem Kopf zu der Reihe nach, wie das ist. Was er wissen will und muss. Oder Glaube, da ist ja dieser besondere, Berge versetzende Glaube gemeint. Also jemand weiß, Gott wird so und so handeln und spricht das gegen allen Anschein aus und hält gegen allen Widerstand daran fest, bis es geschieht. Dem Glaubenden ist alles möglich, dieser Glaube ist hier gemeint. Was hat er mit Wundern zu tun? Gnadengaben der Heilungen, das steht hier 2-mal im Plural. Jeder darf um Heilung beten, wenn jemand krank ist, oder darf um Gesundheit beten. Das ist doch klar. Aber einige haben da eine besondere Vollmacht und die Kranken werden tatsächlich gesund, wenn sie beten oder wenn sie die Hand auflegen oder auch nur einen Heilungsbefehl sprechen. Und manche haben eben bestimmte Vollmachten für bestimmte Krankheiten. Deshalb steht das offenbar im Plural, so wie Ärzte auch nicht jeder Arzt dasselbe kann. Es gibt Spezialisierungen. Nein, Ärzte können eben nicht alles. Aber Jesus konnte jeden heilen. Und Jesus kann Menschen, die ihm gehören, Anteil an diesen Gaben geben. Kraftwirkungen lesen wir als nächstes. Da gehören Befreiungen von starken, fremden, dämonischen Mächten dazu oder Totenauferweckungen, so etwas, oder kreative Wunder, dass das Gliedmaßen nachwachsen, geschieht durchaus anderswo auch heute, bei uns kaum oder jedenfalls selten. Also wir hatten im Februar einen Gast aus Afrika, der hat über Glauben gesprochen oder Furcht. Er kennt diese Dinge, er geht damit nicht hausieren, das spricht für seine Echtheit, aber da gehört es dazu dort. Oder ich hörte neulich von einer Gemeinde in Mexiko, wenn die Kandidaten suchen für einen Kirchenvorstand, also wenn da nicht jemand wenigstens einen Toten auferweckt hat, wird er gar nicht auf die Liste gesetzt. Unter dem fangen die gar nicht an. Das ist für uns kaum zu glauben, kaum nachzuvollziehen. Die haben auch nicht unsere kluge Theologie, die haben bloß den Heiligen Geist. Bei uns ist das, ja, wir nehmen es gar nicht zur Kenntnis. Etwas, was uns wieder näher ist, Prophetie, von Gott eingegebene Rede, die Licht in die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft gibt, die zeigt, wie Gott etwas sieht und was er tun will oder was wir tun sollen, konkret, jetzt. Also Menschen sehen oder hören oder spüren das in ihrem Innersten oder manchmal auch wie von außen und sie sprechen es dann aus. Da gibt es eine riesen Bandbreite vom seelsorgerlichen Rahmen angefangen, dass man zusammensitzt und Gott zeigt, die Wurzel deines Problems liegt genau da, da war mal das und das gewesen und deshalb deine Reaktion heute oder so, sehr hilfreich. Und geht hin bis zu Ansagen weltweiter Geschehnisse, die kommen werden. Hier hinten liegen immer so Predigtbriefe von David Wilkerson, werden kaum mitgenommen. Der hatte 1973 eine Vision über die Dinge, die über diese Welt kommen werden, hat dann ein Buch geschrieben. Vieles hat sich inzwischen erfüllt, ist dabei, sich zu erfüllen. Der hat 1973 den Fall der Mauer vorausgesagt. Und der Ost-West-Grenze überhaupt, dass die fällt. Prophetie in verschiedenen Varianten. Bei Prophetie heute, das meint nicht, dass die Bibel jetzt fortgeschrieben wird oder so etwas oder etwas zusätzlich oder außerhalb der Bibel offenbar wird. Nein, die Bibel ist Kriterium für das, was dann gesagt wird. Aber es geht darum, die Bibel zu aktualisieren, zu konkretisieren. Also was von dem dicken Buch ist heute jetzt hier dran? Was sagt Gott jetzt in diese Situation für diesen Menschen, für diese Lage? Darum geht's. Das und das ist von Gott her jetzt für diese Situation dran, für diesen Menschen. Das gilt jetzt, das soll geschehen. Unterscheidungen der Geister, schreibt Paulus als nächstes. Jemand erkennt oder spürt intuitiv, ob etwas von Gott ist oder nur menschlich oder von finsteren Mächten inspiriert oder ob es eine Mischung aus all diesen drei Dingen ist. Selbst ein frommer Verstand durchschaut das in der Regel nicht. Der Teufel ist der Durcheinanderbringer. Er liebt es, Dinge durcheinander zu bringen, auch Geistliches mit Menschlichem und Dämonischem, dass er das vermischt. Es gibt eine dämonisch herbeigeführte Einheit, auch im frommen Bereich. Es gibt eine dämonisch durchsetzte Religiosität und Frömmigkeit. So verführt der Teufel und so macht er auch das Geistliche unwirksam. Gottes Geist dagegen sortiert, was zusammengehört und was auseinandergehört. Und er zeigt es auch. Diese Gaben der Geisterunterscheidungen sind heute sehr, sehr notwendig und genauso selten. Also kaum vorhanden unter uns, so gut wie nicht. Es ist auch schwierig, damit umzugehen. Es braucht da gewisses Maß an Reife. Denn man wird dann sehr einsam, es wird einen kaum noch jemand verstehen, weil man die Dinge völlig anders sieht von Gott her, als es auch die fromme Mehrheit sieht oder erkennen kann. Dann schreibt Paulus von Arten von Sprachen, das hatte Jesus ja in Markus 16 angekündigt und kommt seit dem Pfingstgeschehen, Apostelgeschichte 2, immer wieder vor, auch im Neuen Testament. Also ein Beten oder Reden in einer Sprache, die man selber nicht gelernt hat und auch nicht versteht, aber die genau das ausdrückt, worum es Gottes Geist jetzt geht. Der Verstand ist unbeteiligt, er hat nichts davon, aber der ganze Mensch wird aufgebaut, sagt Paulus. Und das erweitert halt die Möglichkeiten und Wirkungen des Gebetes und führt in eine neue Unmittelbarkeit zu Gott. Manchmal ist das auch in missionarischen Situationen hilfreich, dass man etwas sagen kann, was die Fremdsprachigen verstehen. Da gibt's immer wieder mal Beispiele. Ich kenne die auch persönlich von Leuten, die das erlebt haben. Diese Gabe jetzt öffentlich und in der Gemeinde zu praktizieren, hat nur Sinn, wenn jemand die Gabe der Auslegung auch dazu hat. Also jemand erhält ähnlich wie bei Prophetie eine Eingebung, was das Sprachenreden jetzt für die Anwesenden bedeuten kann und sagt es dann natürlich in der Muttersprache, sonst verstehen wir Bahnhof. Soweit einmal aus diesem Gabenkatalog des Heiligen Geistes, wie Paulus ihn hier auflistet. Dieser Gabenkatalog trägt kein Verfallsdatum. Ich entdecke jedenfalls keins. Er ist immer noch gültig. Und seit Pfingsten ist das eigentlich da. Und Gottes Geist liefert immer noch, hier steht im Urtext ganz wörtlich, er ist ständig weiter am Austeilen. Er ist ständig weiter am Austeilen. Die Frage ist, ob er Abnehmer findet. Wir können unsere Dinge nach unserem Willen und Wissen und in unserer Kraft tun und wir erreichen damit sehr viel Beachtliches in unseren Bereichen. Nicht unbedingt in Gottes Reich. Bei den Korinthern war Gottes Reich und Pfingsten tatsächlich angekommen und sie haben das angenommen. Sie waren mit dem Heiligen Geist getauft, sie waren in diesen Geist hineingetaucht, von ihm erfüllt, von ihm durchtränkt, wie ein Schwamm, der in Wasser getaucht wird. Das sind zwei Verse nach unserem Predigttext. Und so waren sie tatsächlich lebendige Glieder an dem Leib des lebendigen Christus und Jesus konnte bei allen Mängeln, die sie hatten, es waren keine vollkommenen Christen, gar nicht. Aber Jesus konnte seine Werke durch diese Leute weiter auf der Erde tun und er konnte weiter seine Worte durch sie sprechen. Brauchen wir das? Gottes Wort ist klar. Und unsere Antwort? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Gott, unser Vater im Himmel, durch Jesus Christus und in seinem Namen dürfen wir zu dir beten. Bitte leite uns darin mit deinem Geist. Dein Geist macht lebendig. Erwecke auch uns. Wo dein Geist ist, ist Freiheit. Befreie auch uns. Dein Geist wirkt im Himmel wie auf der Erde. Schenke uns den offenen Himmel und bringe den Himmel in unser Herz. Dein Geist ist Herr. Regiere über uns. Dein Geist teilt aus und beschenkt. Hilf uns zu empfangen. Dein Geist bringt Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Lass dies unser Leben und unseren Dienst bestimmen. Dein Geist öffnet die Augen und überführt. So zeige uns, wer du bist und wer wir sind. Dein Geist führt in die ganze Wahrheit hinein. Lass uns die Wahrheit erkennen, die uns frei macht. Dein Geist gibt Weisheit und enthüllt das Verborgene. So lass uns dich und worauf wir hoffen können und deine Kraft jetzt immer tiefer erkennen. Dein Geist kennt die Zukunft. Gib uns hörende Herzen, die Durchblick gewinnen. Dein Geist verherrlicht und bezeugt Jesus. Werde du uns so groß, dass wir es nicht lassen können, dich anzubeten und von dir zu reden. Dir sei alle Ehre durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.